Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Das bin ich. Herzlich willkommen. Heute gibt's wieder den Kompressor Kultur Wochentalk. Popkultur Wochentalk heißt, wir sind wieder zu dritt und wir bereden drei Themen, die uns in der vergangenen Woche im großen Pop-Universum aufgefallen sind. Welche Themen das sind, das verraten wir Ihnen gleich. Meine Gäste, die stelle ich Ihnen aber schon jetzt vor. Ich freue mich sehr, dass die Schriftstellerin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal uns zugeschaltet ist. Hallo.
Ich freue mich auch sehr. Hallo.
Und mein Kollege Hartwig Fenz ist auch an Bord, Kulturjournalist mit ausgesprochen gutem Riecher für alles Abseitige. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Voilà, es ist Freitag, der 4. Oktober und wenigstens hier in Berlin geht es deutlich beschaulicher zu als sonst. Ein klassischer Brückentag, nachdem gestern ja zum 34. Mal das wiedervereinigte Deutschland gefeiert wurde. Aber wie denn eigentlich? Dass da gestern Sarah Wagenknecht und Peter Gauweiler einträchtig für Frieden demonstriert haben, das soll uns jetzt mal nicht beschäftigen. Wir wollen besprechen, wie die eigentlichen Feierlichkeiten aussahen. Wir, das ist in diesem Zusammenhang auch nicht ganz unwichtig. Und vielleicht ist es ja auch noch nicht mal ein Zufall. Wir sind alle drei im tiefsten Westen aufgewachsen. Hartwig Fenz, ich glaube, du am Niederrhein?
So ist es, in Wesel am Niederrhein.
In Wesel am Niederrhein. Mitu Sanyal in Düsseldorf, richtig?
Genau, nahezu in Holland.
Ja, und ich auch nahezu in Holland, in der Weltstadt Osnabrück nämlich. Habt ihr gestern in irgendeiner Weise der Wiedervereinigung gedacht oder sie vielleicht sogar gefeiert, Mitu?
Ich war tatsächlich beim Tag der offenen Moschee. Das war ganz, ganz toll. Also die machen das ja mit Absicht am Tag der deutschen Einheit. Also der deutschen Wiedervereinigung, weil es ja auch darum geht, wer gehört dazu, wer ist einig zusammen. Und es war wunderschön, ich war in einer Wohnzimmermoschee bei mir um die Ecke. Ich wusste gar nicht, dass da eine Wohnzimmermoschee gab und man hatte wirklich das Gefühl, oh, die Welt wird plötzlich größer.
Aber um die Wiedervereinigung ging es da wahrscheinlich diesmal nicht, ne? Oder war das Thema dort?
Naja, also es war insofern Thema, als irgendwie, es wird ja immer über das deutsche Wir geredet und das deutsche Wir schließt ja in der Rhetorik immer die Muslime aus. Aber die sind ja natürlich ein ganz zentraler Teil des deutschen Wirs.
Ich war gestern in der wirklich ausgezeichneten Ausstellung in dieser CO-Galerie in Berlin am Zoo und zwar über Berlin in den 90er Jahren. Träumen weiter ist der schöne doppeldeutige Titel und da ist eigentlich auch schon ganz viel im Kern angelegt von all den Themen, die uns ja auch bis heute umtreiben. Also nach den vergleichsweise kurzen Fotoszenen, die man da sieht am Brandenburger Tor, mit Tränen der Freude, mit Verbrüderungsszenen, mit diesem Freudentaumel der allerersten Zeit, sind da ganz schnell schon die Bilder von den Investoren, die da wie die Heuschrecken in den Osten einfallen. Es gibt sagenhaft starke Fotos von den Konsumwütigen nach der Währungsunion, genauso wie von diesem riesengroßen Ausverkauf, der dann ja auch wirklich gleich losging. Es wird aber auch klar, dass da sehr, sehr viele waren, die sich diesen berühmten dritten Weg gewünscht hätten, also die sich nicht einfach an den Westen angeschlossen fühlen wollten. Und dann fand ich auch interessant, da gab es ja auch in dieser alten Westberliner Subkultur heftige Widerstände und auch eben die berechtigte Angst, dass dieses schöne Biotop Westberlin verloren gehen könnte, verloren gehen würde. Davon erzählt zum Beispiel dieser immer noch sehr, sehr schöne Entbrüderungssong der Westberliner Band Mutter. Du bist nicht mein Bruder. Den müssen wir jetzt doch auch noch mal ganz kurz anlässlich der Feierlichkeiten hören.
Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, durch dieses Brandenburger Tor zu gehen. Und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich war noch nie da drüben. Weil ich mir keine Tante, keine Oma, kein Onkel erzählt oder erlogen habe.
Der ist schon 1990 erschienen, dieser Titel. Und ich finde, man kann ihn bis heute sehr, sehr gut hören. Wir haben jetzt hier eben leider keine Stimme aus Ostberlin bei uns sitzen. Aber in der Hinsicht fand ich gestern auch noch interessant. Ich habe eher zufällig einen wirklich tollen MDR-Podcast gehört. Wendehausen. Kennt ihr den zufällig?
Nee.
MeToo, du hast den auch nicht. Nee, also ich will den dringend nochmal zum Nachhören empfehlen. Wendehausen ist in Thüringen, so ein ganz kleines Dorf, direkt an der...
Ja, nein, das ist ein echter Name, wie geil ist das denn?
Am Grenztodesstreifen in Thüringen. Und in diesem Podcast, da gibt's ganz unterschiedliche Zeitzeugen, die erzählen da also von ihrem Selbstverständnis als Grenzsoldat mit Schießbefehl. Es geht um Vertreibung, um zerstörte Existenzen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, weil auch nochmal klar wird, wie sehr diese DDR-Geschichte die Menschen wirklich dort bis heute geprägt hat. Wie die Jugendlichen dort praktisch nichts mehr über diese Geschichte im Unterricht lernen, weil ihre Lehrer eh meist wieder aus anderen Gegenden kommen. Und das hat mir einfach doch nochmal wieder sehr klar gemacht, wie unendlich wenig wir Wessis wirklich über diese Lebensrealität wissen. Geht euch das auch so im Alltag, im Gespräch vielleicht mit alten Kumpels aus Ost-Berlin, aus Ostdeutschland, dass die diesen Eindruck bestätigen?
Ja, total. Also was ich auch zum Beispiel total tragisch fand, war, dass mir Leute erzählt haben, es gab ja diese runde Tische, wo die dann überlegt haben, was könnte denn eine neue gemeinsame Nationalhymne sein? Weil irgendwie, ne, Deutschland über alles ist vielleicht nicht das Allerbeste. Und die wollten ja Brechts Kinderhymne nehmen. Und nö, interessiert uns nicht.
Ja, und das wäre dann wirklich ein toller Vorschlag gewesen.
Ja.
Apropos Staatsakt, diese große Party der Bundesregierung, die wird ja auch heute noch in Schwerin gefeiert. Das ist ja so ein rotierendes System, bei dem also in jedem Jahr mal das Bundesland gewechselt wird. Dieses Jahr also MacPom. Ich habe mich so ein bisschen bei dem Gedanken erwischt, ob es wohl diese offizielle Veranstaltung, wenn sie in Berlin gewesen wäre, so friedlich geblieben wäre in diesem Jahr. Denn so richtig nach Feiern ist ja dieser Tage eher wenigen Menschen zumute, oder?
Eben. Und du kannst ja die Ost-West-Frage ist ja dieses Jahr so bedeutend oder so sehr im Zentrum aller Diskussionen wie niemals zuvor. Ich habe nämlich zum Beispiel gestern zum Beispiel gar nichts gemacht Richtung Einheit, mir da nichts angeguckt. Ich habe auch kein Verhältnis zu diesem Jahrestag, außer dass er einfach in den 90ern dann auch so Sachen wie Rostock-Lichtenhagen, Solingen-Mölln bedeutet hat. Und was du vorhin gesagt hast mit Mutter und dem Song, du sagst, das Westberliner Biotop ging verloren. Das finde ich ein bisschen zu unpolitisch. Das ist ja jetzt nicht gewesen, um sozusagen die Behaglichkeit des Biotops sich zu erhalten, sondern es war ein politisches Statement, den auch viele oder eine Reihe bedeutender Musiker zum Beispiel gehabt haben. Da gab es die Schnauze Deutschland-Initiative zum Beispiel.
Kolossale Jugend, Hals-Maul Deutschland.
Und das fanden viele überhaupt nicht gut mit dieser Wiedervereinigung. Ganz bedeutend finde ich auch, dass du hingewiesen hast auf die Leute aus dem Osten, die jetzt nicht angeschlossen werden wollten, aber auch diejenigen aus dem Westen, die da faschistische Zustände vorausgeahnt haben, die dann teilweise auch so eingetreten sind.
Mhm.
Also insofern, auf der anderen Seite, ich habe dann später so eine Frau geheiratet, die eine Familie hat, die aus der DDR geflohen ist. Und die Romantisierung des DDR-Regimes, die teilweise dann im Westen auch so vorgeherrscht hat, in der, sagen wir mal, Linken, die gegen Deutschland war, dass man gesagt hat, die DDR war das bessere Deutschland. Das hat ja nicht nur die DDR selber gesagt, sondern teilweise Leute auch in Westdeutschland. Davon bin ich also ziemlich abgekommen, muss ich sagen.
Ja, guter Punkt. Mito, du hast im Vorgespräch gesagt, für dich war diese Wiedervereinigung mit deinem Background auch nicht wirklich Grund zur Freude und zum uneingeschränkten Feiern.
Naja, also es war ja tatsächlich so, dass dann direkt danach ist Deutschland Weltmeister geworden und da war wirklich dieses Wir sind wieder wer. Und als dann nachts alle Leute feiern gegangen sind, sind irgendwie alle migrantisch markierten Leute zu Hause geblieben, weil wir wirklich berechtigte Angst vor Gewalt hatten. Und du hattest das eben erwähnt mit irgendwie, ne, Mölln, irgendwie Solingen. Solingen ist ja wirklich irgendwie direkt bei uns um die Ecke. Und ne, diese ganzen Brandanschläge, die direkt danach gefolgt sind, also diese riesige Welle von irgendwie rassistischer Gewalt, die ist ja in dem Narrativ überhaupt nicht mit aufgearbeitet worden. Das andere ist, dass es ja irgendwie einen Tag davor hat sich ja jetzt zum 120. Mal irgendwie der Völkermord an den Herero und Nama, also der deutsche Völkermord an den Herero und Nama gejährt. Und dass wir das überhaupt nicht erwähnen, ist halt ganz schwierig, um dann am nächsten Tag zu feiern, als wäre alles schön und einfach.
Mhm. Ja, ich finde ja auch, wie du schon sagst, man müsste, wenn, müsste man diesen Tag, wenn man ihn denn unbedingt braucht, müsste man ihn umwerten, müsste man einfach auch die Leute mit einbeziehen, die zum Teil ja auch Deutsche sind, die sich von diesem sehr Ost-West geprägten Tag überhaupt nicht angesprochen fühlen, wie zum Beispiel auch in anderen Ländern Leute sich vom Nationalfeiertag angesprochen fühlen, auch die, die jetzt nicht unbedingt staatstragend sind. Und dann müsste man auch solche Kulturgeschichte, die du gerade, oder Verbrechensgeschichte mit einbeziehen. So, und jetzt weiß ich aber, wissen wir, dass wir mit dieser Meinung überhaupt nicht mehrheitsfähig sind und absolut vergebens und unter Verachtung durch die Mehrheit wahrscheinlich hier irgendwelchen Träumen.
Wer ist wir?
Ich möchte jetzt nochmal ganz, ganz kurz eine Lanze brechen für wenigstens die Versuche auch der Bundesregierung, diesen Tag in Würde zu begehen. Das Line-Up in Schwerin zum Beispiel, ja. Gut, also es waren jetzt Roland Kaiser und Juli, die da vor allem hervorstachen, beide ausgewiesenermaßen auch wieder keine Ost-Acts, aber beides erwiesenermaßen auch wirklich Künstler, und ich glaube Roland Kaiser als einer der ganz, ganz wenigen Schlagersänger, die sich explizit gegen rechts positionieren. Und ich meine, das ist ja auch schon mal was, dass man da nicht irgendwas Tümelndes auftreten lässt, sondern immerhin, dass so ein bisschen schon mal mitdenkt, oder?
Aber Schlager. Also Schlager. Deutschland ist Schlager.
Juli ist auch Schlager.
Ach, Kinder.
Ich meine, die kennt ja auch niemand mehr, der unter 60 ist. Okay, Roland Kaiser äußert sich. Er hat seinen großen Highlight-Pool in Dresden, wie er immer wieder rausgekehrt wird, sobald er irgendwie ins Fernsehen eintritt. Aber okay, also niemand unter 50 kann mit diesen Leuten verbindet irgendwas mit diesen Leuten.
Wir können, glaube ich, festhalten, dass Leute wie ihr und ich doch auch nach wie vor Schwierigkeiten damit haben, so vollmundig unsere Nation zu feiern. Ich erinnere mich, ich war mal länger in Kanada und da gibt's am 1. Juli den Canada Day. Und da trägt wirklich jeder und wirklich jeder buchstäblich vom Punk bis zur Großmutter so eine rote Mohnblume am Revers. Es gibt Paraden, es gibt freie Konzerte, Partys. Aber, und das fand ich interessant, es gibt eben auch Partys für neu eingebürgerte kanadische Staatsbürger. Und das geht ja vielleicht auch doch so ein bisschen in die Richtung, auch mal eben wirklich alle mit einzugemeinden. Und das ist
der Trick an Kanada, dass die ja ein Leitbild haben, dass sie sagen, wer wollen wir als Nation in der Zukunft sein? Während Deutschland ja sich auf Leitkultur, wir gucken nach hinten, wer waren wir? Und das ist halt der riesige Unterschied. Und deshalb funktioniert das so viel besser in Kanada.
Ja, wobei auch Kanada, das hören wir ja gerade dieser Tage, sehr massiv auch die Einwanderungspolitik wieder restriktiver werden lässt und so weiter und so fort.
Eben.
Es ist alles nicht so einfach und es ist auf jeden Fall so, dass wir den 3. Oktober
nicht brauchen.
Sagt Hartwig. Brauchen wir Nationen eigentlich noch? Sollen wir vielleicht noch mal ganz radikal werden?
In jedem Fall könnten wir uns überlegen, wie dieser 3. Oktober möglicherweise in Zukunft doch auch noch mal anders gefeiert werden kann. Offene Fragen bleiben, aber euch schon mal bis hierhin ganz herzlichen Dank. Ich bin Gesa Ufer und meine Gäste heute, das sind nach wie vor die Schriftstellerin, Journalistin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal und mein Kollege Hartwig Fenz aus der Kompressor-Redaktion. Hallo nochmal, ihr zwei.
Hallo.
Hallihallo.
Ja, der Nahostkonflikt, der findet überall statt, nicht nur im Nahen Osten. Er bewegt die weltweite Öffentlichkeit, zurzeit wahrscheinlich wie kein kriegerischer Konflikt sonst. Deutschland und Berlin spielen da eine Art Sonderrolle, denn hier hat der Holocaust bekanntlich seinen Ursprung genommen. Maßgeblicher Grund dafür, dass der Staat Israel überhaupt so existiert, wie er heute existiert. Am kommenden Montag, also dem 7. Oktober, da jährt sich das Massaker, das Hamas-Terroristen an israelischen Bewohnern verübt haben und dabei über 1000 Menschen teilweise ja bestialisch getötet haben. Das Datum ist eine Zäsur in der Geschichte Israels. Seit dem Holocaust wurden nicht mehr so viele Juden und Jüdinnen an einem Tag ermordet. Israel hat darauf mit einem Feldzug im Gazastreifen geantwortet. Nach der israelischen Bodenoffensive wird jetzt auch im Libanon bombardiert. Zigtausend Palästinenser wurden bereits getötet. Ein Leben, das diesen Namen verdient, ist in Gaza nicht mehr möglich. Und im Libanon steigt die Zahl der Todesopfer auf knapp 2000. Das ist ja die bekannte Situation im Nahost. Jetzt reden wir über Berlin und seine weltberühmte Clubszene. Das mag verwundern, aber am Samstag hat das Betreiberkollektiv des Berliner Clubs About Blank ein Statement veröffentlicht. Man muss dazu sagen, dass About Blank versteht sich explizit als politisch und explizit links, und die Betreiber schreiben Folgendes.
Mitte April haben Unbekannte die Fassade des About Blank mit einem roten Dreieck versehen, eine Feindmarkierung durch mutmaßliche Sympathisantinnen der Hamas. Diese Drohung war der vorläufige Höhepunkt einer seit Monaten anhaltenden Serie von Schmierereien, Fäkalienwürfen und anderer physischer Attacken, unter anderem mit Buttersäure, gegen das About Blank, die durch Hetze, Beschimpfungen und Lügen auf Social Media angetrieben werden. Auch andere linke Veranstaltungsorte sind seit Monaten solchen Angriffen ausgesetzt, weil sie sich im Kontext des Israel-Palästina-Konflikts vermeintlich falsch positionieren.
Ich muss dazu sagen, dass About Blank positioniert sich nicht pro-israelisch. Der Konflikt und seine Geschichte seien zu komplex, um eindeutig zu beurteilt zu werden oder plakativ Partei zu ergreifen, weswegen das About Blank es ablehnt, Israel einseitig zu verurteilen. Aber
wir bestehen weiterhin darauf, dass es möglich und aus antifaschistischem Selbstverständnis geboten ist, sich solidarisch und empathisch mit israelischen und palästinensischen Betroffenen sowie mit muslimischen und jüdischen Menschen zu zeigen, ohne sich für eine Seite entscheiden zu müssen.
Hartwig Fens, du hast ja dieses Thema auch heute in die Redaktion mitgebracht. Wie stehst du zu diesem Statement?
Ich finde das Statement in jeder Hinsicht verständlich, erschütternd, auch politisch erschütternd letztlich, weil es ja ein Raum ist für einen Dialog oder wo überhaupt ein Thema gemacht werden könnte, das den 7. Oktober mit beinhaltet, wenn man über die jetzige Eskalation in Nahost spricht. Also es soll nur mit und auch thematisiert werden können an diesem Ort. Und dass man das ausschließen will mit solchen Methoden, Psychoterror, Gewalt, Einschüchterung, das geht in keiner Weise, nie und überhaupt nicht und schon gar nicht in Deutschland.
Mhm. MeToo, wie siehst du das?
Also es war tatsächlich so, ich kenne mich in der Berliner Clubszene so gar nicht aus und habe dann mal relativ breit recherchiert und habe dann wirklich Leute gefunden, die irgendwie auch häufig im About Blank waren und mir dann halt auch ein bisschen die andere Seite erzählt haben. Ne? Wie gesagt, alles hören, sagen, aber das ist ja die Seite des About Blank, die haben halt gesagt, es gibt halt Bedrohungen, Beleidigungen, körperliche Übergriffe, rassistische Übergriffe gegen die andere Seite. Ich weiß nicht, was stimmt, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Situation, die sich hochschaukelt. Was ich daran aber sehr interessant finde, ist dieser letzte Teil des Statements, den würde ich ja total unterschreiben. Wir müssen Empathie für beide Seiten haben. Und warum ist es gerade so unglaublich schwierig? Und meine Theorie ist, dass es so ein bisschen dieses staatlich verurteilte, verschriebene. Wir haben, wenn wir uns die deutschen Medien angucken, extrem, ne, in jedem Beitrag geht es halt um das Massaker der Hamas. Das ist ja unbenommen, das ist ja entsetzlich. Gleichzeitig haben wir seitdem eine humanitäre Lage in Gaza, die entsetzlich ist. Und da kriege ich nicht dieselben Empathie-Mitteilungen von Annalena Baerbock, von Herrn Habeck, von Leuten, die ich gewählt habe. Und ich merke, und das wissen wir alle, wenn man Empathie nur einer Seite zugesteht, dann gibt es irgendwann gar keine Empathie mehr für alle Seiten. Und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen die deutsche Regierung und dummerweise auch die deutsche Presse. Es gibt ja wirklich Meta-Analysen inzwischen darüber, nicht nur die deutsche, die britische Presse und so weiter, wie unterschiedlich berichtet wird über israelische Opfer. Also letztens irgendwie sind 8 israelische Soldaten gestorben, entsetzlich. Am selben Tag sind aber, ich glaube, 140 Leute im Libanon, Zivilisten im Libanon und in Gaza gestorben. Die sind nicht mal erwähnt worden. Also, und ich glaube, dass das in der Clubszene gerade ausgefochten wird, am möglichst schlechten Ort.
Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Hinweis. Also diese Asymmetrie, auf die du da ja auch hinweist, ist es dann deswegen nicht aber auch umso verständlicher, dass man als Pro-Palästina-Aktivistin, Aktivist, da auch vielleicht so ein bisschen an dieser Stelle über das Ziel hinausschießt, weil man auf der anderen Seite auch diese Ungerechtigkeit so wahrnimmt?
Das kommt auf den Standort an, sozusagen. Also wenn ich in Gaza leben würde, ich hätte wahrscheinlich allen Hass der Welt gegen Israel. Ich weiß nicht, wie ich dann drauf wäre. Vielleicht wäre ich Antisemit, vielleicht würde ich die Hamas gut finden. Das ist das eine. Ich lebe aber nicht in Gaza, ich lebe in Berlin oder ich lebe irgendwo in Deutschland, ich lebe irgendwo im Ausland und natürlich habe ich nicht die gleiche Hintergrunderfahrung. Ich habe eine Solidaritätsempfinden mit den Leuten in Gaza. Ich bin eine pro-palästinensische Bewegung, was dann immer vielleicht auch heißt eine anti-israelische Bewegung.
Nee, das würde ich nicht unterschreiben. Also ich kenne halt ganz viele Menschen, die sich ja für Friedensinitiativen einsetzen. Und die werden ja alle subsumiert. Also du musst pro-Palästina ist anti-israelisch. Und ich glaube, das stimmt nicht. Und im Moment auch gegen den Krieg zu sein, das ist ja wirklich, ich will, dass Israel weiter existiert. Und dieser Krieg gefährdet die Existenz Israels deutlich mehr als alles andere vorher.
Ja, ich würde aber dann ganz kurz nochmal gerne beim konkreten Beispiel arbeiten und wir reden ja über die Clubkultur. Mhm. Die Clubkultur, die sich eigentlich so von ihrem Selbstverständnis immer als Safer Space, als Utopieraum sozusagen auch betrachtet hat, was die Inklusion angeht, alle sind gleich, alle sind glücklich. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt halt dieses Statement der, wie heißen sie nochmal, DJs Against Apartheid, wo dann, so wie Judith Butler das auch gemacht hat, die Hamas-Kämpfer als, oder den, die Hamas-Aktion als Akt des bewaffneten Widerstands tituliert haben, so als wäre so ein Massaker, ich sage auch nochmal, die sexualisierte Gewalt gegen Frauen, als wäre sowas ein Akt des bewaffneten Kampfes, der irgendwie vergleichbar ist mit, sagen wir mal, dem Vietcong oder so. Und das würde ja auch, also in diesem Statement wird natürlich auch wieder von the River to the Sea die Rede. Es würde erstens die Auslöschung von Israel bedeuten, wenn man dem nachkommen würde. Und zweitens würde es so eine Art, also Hamas-Regime würde bedeuten, wir haben so Zustände wie im Islamischen Staat. Und die Massaker, die verübt wurden, waren ja auch im Stil des Islamischen Staates. Ich kann mich als Solidaritätsbewegung einfach nicht mit solchen Begriffen in die Diskussion wagen oder versuchen, Orte zu boykottieren, Orte sozusagen durch Psychoterror mundtot zu machen. Das geht nicht.
Also Psychoterror ist ja eh immer ein riesiges Problem. Aber ich würde gerne das nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Also gerade ein Satz wie From the River to the Sea, der ja so total umstritten ist in Deutschland, der ist von israelischer Seite wird der verwendet, von palästinensischer Seite wird der verwendet. In Indien im Freiheitskampf wurde er auch verwendet. Da war es vom Indus bis zum Indischen Ozean. Und damit kann ganz vieles gemeint sein. Und bei vielen Leuten ist damit gemeint, from the river to the sea, we will all be free. Also a land of freedom for all. Und das gibt es einfach auch darin. Also es
gibt
ist nicht
es auch, aber wird auch, glaube ich, doch vielfach sehr, sehr anders gemeint und verwendet.
Nee,
wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich würde dafür plädieren, weil wir ja jetzt schon im Grunde mittendrin sind in dieser Debatte selbst, ob wir nicht auch wirklich viel genauer nochmal dahinschauen zu dieser Frage, inwieweit wir, die wir hier leben, wirklich dazu ja im Grunde verpflichtet sind, uns hier überhaupt positionieren zu müssen. Vielleicht kann ich euch die Frage nochmal stellen. Wie seht ihr das?
Also was meine Verpflichtung ist, ist tatsächlich, ich erwarte von einem Staat wie Deutschland, dass er die Asylanträge von Palästinensern und Palästinenserinnen weiter bearbeitet. Das macht Deutschland ja gerade nicht mehr. Ne? Also das ist ja verfassungswidrig. Ich erwarte von Deutschland, dass sowas wie verletzte Kinder aus Gaza aufnehmen, irgendwie was andere europäische Länder schaffen, wo dann der deutsche Staat sagt, nee, irgendwie das ist ja irgendwie eine Gefährdung für Deutschland. Also dass dieser Blick, alle Palästinenser sind Gefährder, dass der sich verändert. Das erwarte ich schon.
Mhm. Ich erwarte, wenn ich jetzt hier nochmal den Fokus auf die Clubszene oder auf das About Blank, über das wir eigentlich reden, lege, erwarte ich, dass so ein Ort Gespräche über Antisemitismus und auch über das Massaker der Hamas und auch Gespräche mit jüdischen Leuten stattfinden lassen kann. Punkt.
Also das sowieso, das, dagegen würde ich erstmal absolut zustimmen.
Das ist ja das, was jetzt gerade nicht stattfinden kann oder was beklagt wird, was von der von oder radikalen Seiten der Pro-Palästina-Bewegung versucht wird zu verhindern.
Ich habe noch ein sehr vielleicht versöhnliches Zitat mitgebracht, bei dem wir uns, glaube ich, doch auch einig sind. Die Medienkünstlerin Hito Steyerl hat das mal gesagt und das illustriert vielleicht auch die Haltung, der wir uns möglicherweise alle drei anschließen können.
Was mich wahrscheinlich wirklich dann letztendlich dazu bewogen hat, war das Gefühl, dass ich quasi gezwungen werde, eine Entscheidung zu treffen, ob ich gegen Rassismus sein will oder gegen Antisemitismus. Und ich dachte mir, hey, das ist verrückt. Ich lebe in dem Land von Halle und Hanau. Ich lebe nicht in dem Land von Halle oder Hanau. Und ich lebe erst recht nicht in dem Land von Halle gegen Hanau. Das mache ich nicht mit. Ich lasse mir diese Entscheidung nicht aufzwingen.
Das war Hito Steyerl. Das About Blank veranstaltet übrigens am Montag eine szenische Lesung zum 7. Oktober. Beginnt es um 19 Uhr. Sie finden das About Blank am Ostbahnhof in Berlin. Sie hören den Popkultur-Talk hier im Deutschlandfunk Kultur, im Kompressor. Drei Menschen, drei Themen. Das ist das Konzept dieser Sendung. Mito Sanyal und Hartwig Fenz sind nach wie vor meine Gäste. Und wenn unsere bisherigen Themen ja gezeigt haben, dass wir Menschlein ganz schön große Schwierigkeiten haben, gut miteinander zu sein, dann geht es jetzt um eine Spezies, von der wir möglicherweise lernen sollten. Es geht nämlich um Bienen. Bienen sind politisch, sie debattieren, sie versuchen einen Konsens zu finden. Sie betreiben sogar eine Art Demokratie, indem sie gemeinsam als Schwarm Entscheidungen treffen. Das jedenfalls schreibt der US-amerikanische Verhaltensbiologe Thomas Dyer Seeley in seinem Buch Bienendemokratie. Warum also sollten die Bienen nicht bei uns mitbestimmen dürfen? Mito, genau dieser Frage widmet sich gerade der Regierungsrat des Kantons Zürich. Aber der Hintergrund ist, glaube ich, nochmal ein anderer. Worum geht's da genau?
Genau, vor knapp zwei Wochen haben die Schweizerinnen und Schweizer darüber abgestimmt, ob Bienen das Wahlrecht bekommen sollen. Haben die natürlich nicht. Sie haben über die Biodiversitätsinitiative abgestimmt. Aber im Volksmund ging es wirklich um das Wahlrecht für die Bienen. Und ich fand das eine so wunderbare Formulierung. Denn in der Bundesverfassung der Schweizer Eidgenossenschaft wird den Wildbienen die Würde als Kreatur zugesichert. Mhm. Und dann sollten sie doch eigentlich auch andere demokratische Rechte haben. Und das ist überhaupt nicht so spinnert, wie sich das anhört, sondern das sind ja Bestrebungen, die es weltweit gibt. Also 2017 wurde der Whanganui River in Neuseeland als Rechtsperson anerkannt und der Yamuna in Indien. Und das waren die Ergebnisse von jahrzehntelangen, teilweise sogar 140 Jahre langen politischen Kämpfen. Denn dadurch wurde es ja möglich, diese Rechte der Flüsse gegen die Industrien einzuklagen, die die verschmutzen. Und da macht das plötzlich für uns alles Sinn. Aber es geht den Aktivistinnen und Aktivisten eben auch um, also ne, auch um Rechte, aber eben nicht nur, sondern auch darum, dass wir bedeutsame Beziehungen mit diesen mehr als menschlichen Entitäten eingehen. Also der Fluss ist kein Ding, auf dem Schiffe fahren, sondern unser Vorfahre und die Bienen sind kein Ding, das Honig produziert, sondern eine Mitbürgerin.
Ich habe trotzdem noch mal eine rein praktische Frage. Jetzt sind Bienen ja bekanntlich bienenfleißig. Sie können sehr, sehr schön tanzen. Sie stellen deliziöse Spezialitäten her, aber wie könnten die denn jetzt bitte wählen?
Nein, also das ist natürlich nicht irgendwie, die gehen nicht zur Urne, aber wenn du sie als Rechtsperson anerkennst, dann haben die, dann sind daran Rechte geknüpft. Das heißt, man kann halt tatsächlich wirklich klagen, wenn irgendwie deren irgendwie überleben. Ne? Also denn, wenn es wirklich darum geht, dass durch Entscheidungen des Staates das Überleben der Bienen, wenn sie halt Mitbürger und Mitbürgerinnen sind, bedroht wird, wenn sie dadurch ausgerottet würden zum Beispiel, dann geht das irgendwie in einer anderen Form gegen das Gesetz als jetzt. Und das ist ja mit dieser Biodiversitätsinitiative gemeint gewesen.
Da, ja? Ja, das finde ich auch das Interessante. Ich finde, das ist natürlich, dieses Thema hat so einen Hang, als irgendwie knuffig oder humorig verstanden zu werden. Aber die Frage der Inrechtsetzung der Natur ist natürlich ein wichtiges Thema und vor allen Dingen auch der Relativierung des menschlichen Oberhoheit über den Planeten und die Möglichkeit und das Recht, den auch zu kaputt zu machen, ist ein wichtiges Thema, finde ich. Und das hat ja auch ganz interessante Philosophiegeschichte, wenn ich da so an Peter Singer denke, zum Beispiel mit seinen Tierrechten.
Das ist genau das, ja. Also das sind genau diese Leute, die sozusagen dieses Anthropozän, dieses der Mensch als Maß aller Dinge in Frage stellen und sagen, wir müssen einfach mehr auf Augenhöhe agieren.
Wir denken ja bei Umweltschutz immer an Verzicht, so, ne, auf Flugreisen und Fleisch und alles Mögliche und Einschränkungen. Und wenn wir weniger sind, dann verschmutzen wir weniger. Aber wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie können wir in einer wie können wir gut für die Umwelt sein. Und das ist ja genauso wichtig, ne? Also wenn wir weniger verschmutzen, dann sterben wir ein bisschen später aus. Ist jetzt nicht wirklich sexy, aber wie können wir auch etwas dazu gewinnen? Und da gibt es ja wirklich ganz tolle, also mein großes Vorbild ist ja Robin Wall Kimmerer, die ist ja irgendwie Ökologin und Biologie-Professorin in Amerika und First Nation American. Und die verbindet diese beiden Wissenschaftstraditionen und zeigt halt wirklich, wir haben ganz viel zu geben. Und wenn wir das nicht wissen, dann ist Umweltschutz an irgendeinem Punkt halt zum Scheitern verurteilt.
Ja. Ich würde gerne nochmal mit euch sprechen über die Rolle, warum es ausgerechnet die Bienen uns so angetan haben. Also Bienen scheinen ja, wie du sagst, Hartwig, so knuffig und irgendwie plüschig und das fängt schon bei der Maya an und so. Aber irgendwie sind doch Bienen wie prädestiniert dafür, solche Stellvertreterfunktionen auch einzunehmen, weil wir so mit ihnen sympathisieren. Auch in der Kunst gibt es ja unendlich viel was Motive, die sich um Bienen drehen. Wie kommt das wohl zustande?
Also aus meiner Sicht kam das ja auf, zum Beispiel bei dieser Dokumenta von der bulgarisch-amerikanischen Leiterin, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Da ging es ja ganz viel um die Natur und ihre Rechte. Da gab es auch, das war, glaube ich, eine Dokumenta später, eine Dokumenta 15, da gab es ein Projekt, auch, dass Bienen einen Status, menschenanalogen Status verleihen wollte, ihnen Persönlichkeitsrechte zuzubilligen und mit den Menschen zusammen in einer Organisation zu leben. Da hing auch so Krypto- und NFT-Kram dran. Warum das allerdings immer die Bienen sein müssen, darauf habe ich ja irgendwie auch keine so richtige Antwort. Sie bilden Staaten, sie sind irgendwie als Kollektiv intelligent und sie sind einfach tolle Tiere, die uns mit Nahrungsmitteln versorgen und mehr weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht nie du.
Bienen sind ja seit irgendwie, ich glaube, Menschheitsgedenken, also schon in der ägyptischen Mythologie, die können in die Unterwelt fliegen und wieder herauskommen. Also Bienen sind ja halt so unglaublich magische Tiere. Ich mag auch unglaublich gerne die Arbeit von Annie Sprinkle und Bess Stevens, die ja irgendwie Sex Ecology erfunden haben, also wo sie sozusagen die Umwelt irgendwie Bewegung und die ganzen queeren Strategien zusammenbringen und sagen, die Umweltbewegung ist halt so gerade in den 80ern so unglaublich, lustfeindlich gewesen und wir queeren jetzt diese Bewegung als Künstlerinnen. Und die beziehen sich halt auch ganz stark auf Bienen, die sagen, wir sind nicht polyamorous, sondern wir sind pollenamorous, wir bestäuben uns gegenseitig und wir nutzen diese Schwarmintelligenz für unsere politische und künstlerische Arbeit.
Also ich würde ganz gerne mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten, wenn ich darf.
Bitte. Wenn ich dagegen schütten darf,
dann. Ja, du darfst auf jeden Fall dagegen schütten. Ich finde ja, dass man dann doch oder wir auch doch oft dazu tendieren, die Natur auch zu verklären, so auch die Bienen und sie als schützenswerte Objekte zu betrachten, die natürlich jetzt auch rechtlich aufgewertet werden sollten. Aber ich denke schon, wenn jemand Rechte hat, dann sollte er auch Pflichten haben. Und die Frage ist, wie ist es bei Bienen mit dem Körperverletzungs- und Tötungsverbot, ja, und bei anderen Tieren noch viel mehr. Man sollte, wenn man sie ernst nimmt, sollte man sie auch in ihrer von ihren fiesen Seiten her angucken und ihnen auch Pflichten auferlegen.
Aber die Bienen, die tun uns auch nur in Notwehr weh. Du willst uns doch jetzt nicht erklären, dass die Bienen uns verletzen würden, vorsätzlich.
Was ist mit diesen Killerbienen? Killen die nicht ohne Ende?
Aber das finde ich, was ich daran total spannend finde, weil das knüpft an viele Sachen an, zu denen Robin Wall Kimmerer ja auch arbeitet, dass sie sagt, wir sehen halt die Natur immer als Ding. Ne? Also im Deutschen irgendwie wie in den meisten Sprachen, die besteht ja hauptsächlich aus Nomen. Ne? Also die Biene, der Baum und so weiter. Während Potawatomi, das ist halt die Sprache, die sie gelernt hätte, wenn sie nicht verboten gewesen wäre, also die Sprache ihrer Eltern. Die besteht zu 70% aus Verben. Ne? Also es gibt Verben für ein Samstag sein, eine Biene sein, ein Berg sein. Und wenn man sich das einmal vorstellt, ne? Also ein Berg sein oder ein Baum sein oder eine Biene sein und eben nicht das Ding da drüben, ne? dann irgendwie ist das halt Bewegung und Verantwortung und Interaktion. Und dann irgendwie, und ein Nomen wird das nur, wenn diese Biene tot ist oder wenn sie ein Ding ist, das wir irgendwie ausnutzen können und irgendwie dem wir den Honig stehlen können.
Verstehe.
Ja, schön und gut. Aber man muss dabei bei aller dieser Philosophie und so weiter, muss man da immer auch an den Humanismus denken. Und ich finde schon teilweise auch gefährlich, wenn man den Menschen so animalisiert. Ja? Das kann ja auch schön im Sinne von Biologismus, wo man dann vielleicht schnell reinkommt oder auch langsam in so Menschenrassen und so. Da muss man schon ein bisschen aufpassen.
Menschenrassen? Auch. Was? Wo? Wie kommen wir jetzt dahin?
Indem wir biologisch Kategorien auf Menschen anwenden.
Ja, aber das hat sie doch gar nicht gemacht.
Sie? Sie nicht? Ich will ja nur ein bisschen Bewusstsein schärfen.
Ich persönlich wollte eigentlich schließen mit dem schönen Wort, lasst Bienen sprechen. Jetzt überlege ich, ob ich lieber sage, lasst uns alle eher Bienen, aber das geht
honey
ja jetzt
for
auch
my
nicht.
Honey.
Gut. Honey for our honeys. Mitu Sanyal und Hartwig Fenz waren meine Gäste heute im Kompressor Popkultur Wochentag. Ich danke euch tausendmal, dass ihr hier wart, beziehungsweise im Studio saßt. Wünsche euch und Ihnen ein schönes Wochenende. Und hier im Kompressor, beziehungsweise im Deutschlandfunk Kultur, da geht's gleich weiter mit guter Musik, zum Beispiel dem neuen Album der Fantastischen Vier. Wir hören noch ein paar Takte Madonna. Machen Sie es gut. Vielen Dank euch.
Danke auch.
Danke und
danke,
tschüss.
Danke, Mitu.
Danke, tschüss. Dir. Ja.